Wir lehren ja in der City Chapel Vers für Vers durch die Bibel durch und jetzt schlägt Paulus plötzlich in diesem Kapitel 15, in das wir heute Morgen reinkommen, die ganz neue Seite auf. Es geht heute und auch in den folgenden Predigten um das Thema Auferstehung, um dieses riesengroße Thema Auferstehung. Und diesem Thema widmet Paulus auch wirklich einen großen Bereich. Es ist einer der größten Sinnabschnitte in den Briefen von Paulus. Und da ist eigentlich auch, wie gesagt, so eine ganz harte Kante. Gerade eben ging es um die Gemeinde, um die Gaben der Gemeinde, um das Zusammenleben als Leib und als Haupt. Und jetzt Auferstehung. Das Thema Auferstehung ist ein sehr, sehr kritisch behandeltes Thema. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gab es immer wieder Eckpunkte, Anstöße, wo auch viele Theologen gesagt haben, das ist eigentlich eher bildlich zu verstehen, die Auferstehung. Das ist nicht genau so wörtlich zu verstehen. Dann haben sich Theologen einen Kopf drüber gemacht, ob dieses eine griechische Wort dieses oder jenes bedeuten mag. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass die Auferstehung wirklich so stattgefunden hat. Wir glauben, dass wirklich Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Gut, so viel mal zu diesem ganz kurzen Überblick, wo wir jetzt reinkommen. Wie gesagt, geht es in den nächsten Predigten noch tiefer rein in die Auferstehung. Heute habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal ein paar Punkte raus. Es sind die Verse 1 bis 11, wo wir heute durchlehren. Und da habe ich einfach mal so ein paar Schwerpunkte rausgesetzt, wo wir heute uns genauer anschauen möchten. Der erste Punkt ist jetzt. Ja, eines vorher noch. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, um das nochmal zu verdeutlichen, was ich eben gesagt hatte. Ich habe mal ganz kurz gegoogelt gestern oder vorgestern, wie viele Leute eigentlich an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Ihr könnt euch vorstellen, der ganz fette, große Balken ist, wo die Leute sagen, ich glaube nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Und immerhin der halbruhe Balken ist der, wo die Leute repräsentiert sind, die sagen, ja, ich glaube daran, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und der kleine Rest ist sich nicht ganz sicher, ob er es glauben soll oder nicht. Okay, dann schauen wir mal rein. Auferstehung ist in diesem Kapitel, in den Versen 1 bis 15, die Grundlage des Evangeliums, wo Paulus genau drauf schaut. Dann als nächstes ist das Ereignis der Auferstehung selber, das er auch nochmal erwähnt. Und als dritten Punkt die Kraft des Zeugnisses, nachdem Jesus auferstanden ist, was daraus wurde. Gehen wir mal gerade rein in den ersten Vers. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Ich finde es schön, dass hier Paulus noch die Korinther mit Brüdern anspricht. Das zeigt, dass da nicht so ein großer Graben drin war. Und trotzdem muss er deutliche Worte an die Korinther Gemeinde richten. Er muss sagen, Leute, ich möchte euch mal ganz dramatisch daran erinnern, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat und das Evangelium eure Grundlage sein muss. Also er legt ja ganz am Anfang von diesem Kapitel 15 nochmal eine Grundlage und sagt, Leute, als geistlicher Vater, und ich habe so das Gefühl, dass er eine ehrliche Sorge mitschwingt, ich erinnere euch aber daran, ihr lieben Brüder, dass dieses Evangelium, das ihr gehört habt und auch angenommen habt, das ist eure Grundlage. Das ist im Prinzip auch das Annehmen der Errettung, was hier mitschwingt. Wir sind vielleicht viel zu lange Christen, dass wir das jetzt nochmal genau auf die Waagschale legen, aber im Grunde genommen, das Evangelium ist das, was uns rettet. Das ist diese Botschaft, wie wir gerettet werden können. Und es gibt eben keinen anderen Weg. Du und ich, wir werden gerettet durch das Evangelium. Gut, ich möchte euch nochmal eine wichtige Tatsache mitgeben, wo Paulus dann auch hier sagt, haltet fest am Evangelium. Das ist also auch nochmal so eine ganz ernste Warnung, die da mitschwingt. Er sagt, haltet das Evangelium fest. Und irgendwo während der Vorbereitung muss ich so dran denken, dass Jesus uns auch gezeigt hat von diesem vielfältigen Ackerboden. Und nur ein Viertel davon hat das Evangelium zu seiner Rettung wirklich für sich angenommen und festgehalten. Manche hören es und lassen es wieder gehen, wie so ein Vogel, der an der Hand ist. Die lassen es wieder fliegen. Und dieser geistliche Vater, Paulus, sagt, ihr Lieben, haltet das, was ihr da erhalten habt, das Evangelium eurer Rettung, haltet es fest, lasst es nie wieder los. Das ist für euch so, so wichtig. Das ist das Saatgut sozusagen des Evangeliums und leider bewahren viele Menschen offenbar das Saatgut nicht gut genug auf und lassen es einfach wieder los, bevor es wirklich Frucht bringen kann, bevor es tiefer wachsen kann. Und deshalb, ich kenne viele von euch nicht, die meisten kenne ich wahrscheinlich, wo immer du gerade im Glauben stehst, ob du gerade eben nach dem Evangelium schaust, vielleicht misstrauisch, ob du vielleicht schon viele, viele Jahre im Evangelium drin bist, halte fest am Evangelium, halte fest am Wort des Lebens. Das ist die Warnung, die Paulus hier auch nochmal weitergibt. Ich finde, mit kraftvoller Art und Weise, die er da findet, diesen Versen. Jetzt haben wir vom Evangelium gesprochen. Jetzt möchte ich auch nochmal drauf gucken, was Paulus mit diesem Evangelium ganz unmittelbar verbindet. Es sind im Prinzip drei Botschaften. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Und dass er auferstanden ist im dritten Tag nach den Schriften. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist mal das Erste, was er erwähnt. Und da darf man auch gerne mal sagen, ja, Amen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Amen. Danke. Geht doch. Da gibt es einen Vers, der mich irgendwie besonders, es gibt ja viele Verse, die von Errettung sprechen, aber da ist von dieser Sündenbefreiung sprechen. Aber eines ist doch ziemlich deutlich durch Jesaja, der prophetisch hunderte von Jahren vorher schon hinblickend auf dieses Ereignis gesprochen hat. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus wurde um unser Willen durchbohrt, und ich glaube, es haben wir wirklich vor Augen, euch. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann möchte ich euch wirklich den Gekreuzigten vor Augen mal, der am Kreuz hängt, sein Haupt neigt und verschieden ist. Dass ihr ihn vor Augen habt und das mal wirklich ergreift, was er für uns getan hat, was die Propheten schon hunderte Jahre vorher prophetisch hinblickend gesagt haben. Dieses eigentlich größte Ereignis der Weltgeschichte, wo die Sünde besiegt wurde. Und da greift Paulus auch nochmal ein und sagt, das ist das, was ihr auf jeden Fall mal schauen, auf das, was ihr schauen müsst, dass er an unserer Stelle gelitten hat, dass er gestorben ist. Die Sünde, die uns hätte treffen sollen, liegt auf ihm. Das ist der erste Punkt, den er im Evangelium heraushebt, hervorhebt. Der zweite Punkt, den er heraushebt, er wurde begraben. Jetzt wirst du vielleicht fragen, ja okay, was hat es mit dem Evangelium zu tun? Das ist spannend. Im Alten Testament und im Neuen Testament musste ein Opfertier gebracht werden, damit die Sünde getilgt wird. Und lass mich das sagen, das Opfertier musste auch sterben, es musste sein Blut geben. Jesus Christus war das Opferlamm Gottes, das gelitten hat und das gestorben ist. Er war derjenige, der das Blut gegeben hat, damit der Bund eingesetzt wird zwischen dem Vater und uns. Und das Krasse, das Deutlichste steht im Prinzip im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 16. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Jetzt hat er es ganz deutlich. Deshalb mussten die Opfertiere sterben. Es war von Gott so verfügt. Der Bund wird eingesetzt, indem ein Opfertier stirbt und es musste makellos sein. Könnt ihr im Levitikus nachgucken. Wenn ihr jetzt auf Jesus schaut, er war makellos, ohne Sünde. Und deshalb war er das perfekte Opferlamm Gottes, das an unserer Stelle gestorben ist. Aber dieses Opferlamm musste auch sterben. Bei uns ist es genauso, das ist eine rechtliche Sache. Du kannst ein Testament nicht, es wird nicht eröffnet, wenn derjenige nicht gestorben ist. Oder mal ganz deutlich ausgedrückt, Tante Hilde, du kriegst das Geld nicht, du kriegst das Haus nicht, wenn sie nicht stirbt. Ja, so ganz, ganz bildlich mal gesagt, diese Frau muss irgendwann im Ende ihres Lebens dann gehen und dann wird das Testament vollstreckt und dann ist das, was sie mal gehabt hat, geht in andere Hände über. Und genauso, ihr Lieben, kann ich dankbarerweise hier auf den Hebräerbrief gucken und sehen, Mensch, das Testament wird vollstreckt, es ist vollzogen, weil da jemand gestorben ist, auf den es hingedeutet hat, schon vom Alten Testament her. Okay? Das heißt, du und ich, wir treten jetzt in das Erbe ein, weil Jesus uns dieses Erbe aufgeschlossen hat durch seinen Tod. Und das Begräbnis, von dem Paulus hier spricht, das Begräbnis deutet darauf hin, dass er auch wirklich gestorben ist. Die Bibel sagt, hier ist der Beweis, das Testament ist ja ab jetzt rechtsgültig, denn der eine, der dafür eingestanden hat für dieses Testament, ist jetzt wirklich gestorben und er wird ins Grab gelegt, das Grab wird versiegelt, es stehen römische Soldaten davor. Dieser eine, sagt die Bibel, ist gestorben. Und jetzt wird für euch alle und für mich das Testament rechtskräftig. Okay? Deshalb ist das Begräbnis auch so wichtig, dass wir es nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Das Begräbnis zeigt, wir sind jetzt wirklich dann in das Erbe eingetreten. Jetzt ist es rechtsgültig. Kurz Luft holen, das war der Teil 2. Er ist von der Sünden gestorben, er ist begraben. Und der dritte Teil ist, genau, ihr seid fit, Jesus ist auferstanden von den Toten. Da gleich nochmal mehr dazu. Aber Paulus sagt einfach nochmal hier an der Stelle, diese drei Sachen gehören zum Evangelium ganz fest zueinander. Er ist für unsere Sünden gestorben, er war das Opferlamm, das auch gestorben ist und begraben wurde. Und er ist nicht im Grabe geblieben, sondern ist wieder aus dem Grabe auferstanden. Die drei Sachen gehören zum Evangelium fest zusammen. Behalten wir uns das mal einfach im Hinterkopf, diese drei Sachen, okay? So, eine kleine Randbemerkung vielleicht noch. Mir ist aufgefallen, dass da Paulus auch geschrieben hat, ich habe empfangen, er schreibt ja hier, was ich auch empfangen habe im Vers 3. Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Und dann habe ich mich gefragt, was ich auch empfangen habe. Damals gab es kein Radio und kein E-Mail und kein WhatsApp und so. Er hat es empfangen. Im Galaterbrief 1 schreibt Paulus, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Das, was wir also gerade hören in dieser Verkündigung, hat Jesus Christus selber empfangen, Paulus von Jesus Christus selber empfangen. Und das hat bei mir plötzlich was ausgelöst. Da dachte ich, Mensch, da ist wirklich was dahinter. Das ist nicht irgendwas, wo er gesagt hat, Mensch, jetzt gucke ich mal theologisch drauf und mache da irgendwie ein Gedankenmodell draus und verkaufe es den Menschen, sondern sagt, nein, ich habe es von Jesus Christus selber empfangen, das Evangelium. Das hat Gewicht, ihr Lieben. So, jetzt habt ihr den ersten Teil schon gut überstanden. Das Evangelium, wo da Paulus drauf geschaut hat. Jetzt kommen wir zum Teil 2. Zur Auferstehung selber. Ich will auch gern von der Kraft der Auferstehung sprechen. Diese Auferstehung von Jesus Christus hat Power, die hat Kraft. Es ist irgendwo auch bezeichnend, dass da so viel Streit und Missverständnis gab über Auferstehung. Und ich glaube, der Teufel ist gerne bereit, uns das zu verderben, uns zu berauben um die Auferstehung, dass er uns das lächerlich machen möchte und sagen will, hey, ich glaube wirklich, dass jemand von den Toten auferstanden ist, ernsthaft? Und doch, wir halten fest dran, wir glauben dran, dass die Auferstehung wirklich so stattgefunden hat. Vers 4, da sagt er also nochmal, dass er begraben worden ist, also Jesus Christus, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften. Die Auferstehung ist, glaube ich, für uns ein Thema, die wir schon länger im Christentum stehen, im christlichen Glauben stehen, etwas ist, wo wir vielleicht zu oft gehört haben und das uns gar nicht mehr so richtig berührt, wo wir einfach denken, ja, okay. Und an Ostern schreiben wir immer, er ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Aber irgendwo kommt es uns wirklich ins Herzen rein, dass jemand nach 3 Tagen wieder auferstanden ist von den Toten. Was heißt überhaupt nach den Schriften? Ist da Jesus schon aufgeführt worden, dass Jesus am 3. Tage auferstehen wird von den Toten? Also um es kurz zu machen, es gibt ein paar Bibelstellen, die darauf hinzählen, dass jemand auferstehen wird von den Toten, dass er auferstehen wird von den Toten. Aber eine finde ich wirklich, die finde ich klasse, die möchte ich euch unbedingt nochmal mitgeben. Das ist wieder so ein Ende von so einem Streitgespräch, wo Jesus mitten in der Menge steht, bei den Schriftgelehrten, die alles besser wissen. In Matthäus 12. Da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort: Ein Zeichen verlangt dieses Geschlecht, diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden. Nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Ganz ehrlich, ich war nie im Leben, nie, nimmer drauf gekommen, dass da ein Zusammenhang ist mit der Auferstehung und mit dem Begräbnis. Und ich bin dankbar, dass Jesus uns das Ganze nochmal ausgelegt hat in Matthäus 12, uns gesagt hat, um was es da eigentlich geht. Er sagt, hey Leute, das war eine Handlung, in der im Prinzip die Beerdigung und das Begräbnis des Menschensohnes und seine Auferstehung, Jona blieb ja nicht im Fisch, er wurde ja nicht verdaut, dass er auch wieder auferstanden ist, das wird alles da schon mal dargestellt in diesem Szenario, wo eigentlich Jona weg wollte. Er wollte weg, nicht nach Ninive, er wollte unbedingt in eine andere Richtung, er wollte fliehen und der Sturm kam. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die meisten von euch kennen die Geschichte. Und der Fisch hat ihn geschnappt, geschluckt, aber nicht zerkaut zum Glück. 3 Tage lang diese Qual im Bauch des Fisches, bis er zur Besinnung kommt und sagt, okay, ich will wieder zurück. Ich bin jetzt gehorsam. Und er steht sozusagen auf, wie Jesus das jetzt gerade eben nochmal ausgelegt hat in diesem Matthäus 12 Beispiel. Okay, vielleicht noch eine Frage, die dir vielleicht auch auf dem Herzen liegt, so wie mir eigentlich bei der Vorbereitung. Es heißt doch immer, Jesus wäre der Erste, der auferstanden ist. Zum Beispiel Römer 8, also Jesus ist der Erstling der Auferstandenen. Da gab es aber auch einen Lazarus, der auferstanden ist nach 4 Tagen. Hast du dich schon mal gefragt, wo da eigentlich ein Unterschied ist? Ist Lazarus auch auferstanden? Oder ist es was anderes? Wo ist der Unterschied? Ich habe mir mal 3 Punkte so überlegt. Wahrscheinlich findet ihr noch mehr, oder wenn man länger darüber nachdenkt. Aber 3 Dinge, die mir so aufgefallen sind, wo ich darüber nachgedacht habe. Der erste Punkt zwischen der Auferweckung, ich sage mal Auferweckung von Lazarus und Jesus, der Auferstehung von Jesus. Lazarus ist immer wieder gestorben. Er ist zwar wieder ins Leben gekommen, aber er ist immer wieder gestorben. Jesus wird nie wieder sterben. Das heißt, die Auferstehung ist eine Auferstehung ins Leben. Danach kommt kein Tod mehr. Der zweite Punkt. Jesus hat einen Auferstehungsleib erhalten. Lazarus nicht. Der dritte Punkt, eine Auferstehung hat nur 2 Dinge zur Folge. Du kannst nur zu 2 Seiten auferstehen. Du kannst zum ewigen Leben, zur ewigen Gerechtigkeit auferstehen wie Jesus Christus. Er ist als Hohepriester in die ewige Gerechtigkeit, in das ewige Leben auferstanden. Oder du kannst auferstehen in die ewige Verdammnis, in den ewigen Tod. Das heißt, die Auferstehung, bei Lazarus war es noch nicht klar, wir wissen nicht genau, wie es bei ihm weiterging. Aber bei der Auferstehung gibt es nur das eine oder das andere. Du kommst nicht mehr ins Leben zurück, hier auf der Erde. Du stehst auf zum ewigen Leben oder zum Gericht. So ernst ist das. Also das sind die 3 Punkte, die ich mal so gefunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, Auferstehung oder Auferweckung. So, ich hoffe, ihr haltet bei der Hitze noch ein klein wenig durch. Das meiste haben wir jetzt schon. Einen Punkt, den möchte ich euch unbedingt noch mitgeben. Ich bin da schon vor Jahren drauf gestoßen und ich finde es so ein klasse Punkt irgendwo, den Jesus da mal ganz kurz zwischen reinbringt in den Evangelien, der eigentlich so ganz unauffällig reingeworben ist in den Evangelien. Johannes 2, ab Vers 18. Da geht es um die Frage der Autorität Jesu Christi. Okay? Das war die Hochzeit nach Kanaan und danach kam diese Tempelreinigung von Jesus, wo er dann, Leute, wo Jesus da reingeht in den Tempel und er ergrimmt, er ergrimmt und er sieht, wie da die Händler drin sind, die Taubenverkäufer, die Wechsler drin sind und er kriegt so eine Wut. Er sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er schnappt sich einfach so eine Geißel. Ich habe mal so ein Teil mitgebracht. Ist aus meinem ersten Leben, bevor ich Christ war. Und er schnappt sich so ein Teil hier und geht da rein. Und ich kann es nicht so richtig, aber ihr könnt euch vorstellen, was hier passiert, wenn er mit so einem Teil hier rumläuft. Martin, kannst du mal herkommen, dann zeigen wir mal, was hier passiert, wenn... Er kommt rein und er ist voller Zorn. Er kann es nicht fassen, dass dieses riesengewaltige Haus, das dem Vater im Himmel geweiht ist, so verunreinigt wird durch diese Verkäufer, durch diese Wechsler, durch diese Taubenverkäufer mit ihren Ziegen. Und es stinkt und es ist Lärm überall. Es ist kein Gebetshaus mehr. Und er treibt das ganze Volk raus. Er ist voller Wut und keiner wagt sich, ihm in den Weg zu stellen. Dann heißt es im Vers 18, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du das tun darfst? Versteht ihr, er wird nach der Autorität gefragt. Die wollen wissen, die Gelehrten wollen wissen, Meister, hast du ein Recht, das hier zu tun? Hast du ein Recht, dich auszugeben für die Interessen des Vaters im Himmel? Hast du ein Recht, dich als Sohn Gottes auszugeben, als Menschensohn? Hast du da ein Recht daran? Da geht es um viele, Lieben. Da geht es um die Autorität Jesu Christi für uns. Da geht es im Grunde genommen darum, ist er der Messias? Da schwingt viel mit in diesem ganz kurzen Teil. Darfst du das tun? Bist du derjenige? Bist du es? Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, bitte brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da darf es jetzt auch gern mal klingeln bei 3 Tagen. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auf den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Die Frage nach der Autorität, ob er das darf, ob er der Messias ist, beantwortet Jesus mit der Auferstehung. Ihr werdet das erleben. Ich werde auferstehen aus den Toten. Ihr werdet erleben, dass ich derjenige bin. Ihr werdet erleben, dass ich der bin, der die Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Ihr werdet es mit euren eigenen Augen sehen. Da geht es um viel, ihr Lieben. Gut, wenn ihr mal seht, wie da eigentlich so viel mitschwingt, diese kurze Passage, ist eigentlich auch klar, dass die Juden ihn damals gehasst haben und ihn umbringen wollten. Das war dann die unmittelbare Folge davon. Aber im Grunde genommen, wenn wir uns als Christen das Ganze nochmal anschauen, dann geht es darum, dass du und ich, dass wir uns einem Herrn anvertrauen, der durch die Auferstehung kraftvoll belegt hat, dass er der Messias ist. Wir vertrauen, wir vertrauen uns einem Menschen an, einem Menschen, der auch Gott ist, an, der nicht im Tode geblieben ist, sondern da wieder hervorkam aus dem Tod, aus dem Reich des Todes, der wieder auferstanden ist, und zwar genau wie die Propheten das vorausgesagt hatten, der kraftvoll belegt hat, dass er wirklich derjenige ist, der für deine Sünden einstehen darf. Er hat es bewiesen. durch seine Auferstehung. Okay, jetzt noch einen ganz kurzen Einschub. Wir hatten ja letzte Woche Taufe am See in Breitenau. Es hat pünktlich um 9 Uhr aufgehört zu regnen. Es hat pünktlich danach wieder angefangen zu regnen. Aber es war trotzdem sehr angenehm. Es war schön, das Wasser war warm. Ich war selber nicht drin zum Glück. Ich habe mich drum drücken können. Aber Jürgen hat gesagt, es war auszuhalten. Ich glaube, es sind auch ein paar von den Täuflingen heute hier wahrscheinlich, oder? Ihr braucht euch jetzt nicht zu outen, aber was hat die Taufe eigentlich mit der Auferstehung zu tun? Ganz kurz ein Hinweis, weil ich ihn auch einfach klasse finde. In der Taufe spielen wir auch die Auferstehung nach. Da gibt es auch ein Symbol drin, symbolische Handlung sozusagen. Und da möchte ich auf den Römerbrief drauf schauen. Ihr braucht das jetzt nicht zu merken, nur dass ihr es mal gehört habt. Oder wisst ihr nicht, sagt Paulus im Römerbrief, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in neuem Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Du gehst in das Wasser rein, du stirbst. Im Wasser bist du der Sünde der Welt gestorben, dem Anspruch des Teufels in dein Leben. Du bist gestorben, begraben, beerdigt. Du folgst Jesus in den Tod. Du bleibst aber nicht im Wasser. Du bleibst aber nicht im Tod. Zuerst kam die Auferstehung Jesu Christi und dann erst stehen wir auf und wir werden es in der Taufe sozusagen nachspielen, nachbilden. Da wird das Ganze nachempfunden. Also in der Taufe findet für uns Christen gleichzeitig eine Beerdigung statt und eine Auferstehung statt. Das ist also nicht wirklich, aber wir vollziehen das, was Jesus uns vorgemacht hat, nach in der Taufe. Das fand ich irgendwie auch so einen schönen Moment, wenn man in die Taufe reingeht, dass man eigentlich sagt, Mensch, wir werden nicht im Gericht Gottes bleiben, wir werden auferstehen, wir werden mit Jesus ewig leben. Er ist uns vorangegangen in den Tod am Kreuz, aber er ist nicht im Tod geblieben. Wir werden, weil er ewig lebt, auch mit ihm ewig leben, wir werden auch auferstehen. Also ich mache mal kurz einen Werbeblock rein. Wer sich taufen möchte, wer da jetzt plötzlich merkt, Mensch, da hängt so viel dran in der Taufe, kommt auf uns zu, macht einen Termin aus, bei der nächsten Taufe seid ihr mit dabei. Okay? Und ich verspreche euch, ihr kommt wieder raus. Sonst wäre es die falsche Zeichenhandlung. Gut. Okay, jetzt habt ihr die Riesenbrocken mal geschafft. Paulus geht hier im 1. Korinther 15 ein auf das Evangelium. Er bringt uns nochmal ganz kraftvoll zum Bewusstsein, Mensch, das Evangelium ist das, was euch gerettet hat. Haltet fest daran, lasst das nie wieder los. Das ist eure Rettung. Und dann bringt er nochmal einen Blick auf die Auferstehung von den Toten. Und wir haben gerade eben gesehen, dass er wirklich derjenige ist, der das tun darf, der den Tempel reinigen darf, der uns aus dem Totenreich wieder rausholen darf. Er ist der hohe Priester, er ist der Messias, er ist derjenige, der für uns eintritt, der für uns einsteht. Und jetzt möchte ich noch mal als letzten Punkt den Sack zubinden. Da geht es darum, um dieses kraftvolle Zeugnis aus der Auferstehung heraus. Wie kraftvoll dieses Zeugnis dann später wird. Da geht es um das Praktische. Wie die Apostel darauf reagiert haben, was daraus wurde. Am Anfang, als Jesus gekreuzigt, begraben wurde, kamen dann plötzlich die Frauen ans Grab und haben geguckt, haben gesehen, dass der Stein weg war. Jesus war auferstanden. Dann haben sie gerufen nach Petrus und nach Johannes, also nach den 12 gerufen, damit die auch wirklich das Ganze auch sehen können. Und die haben zunächst mal nicht geglaubt. Für die war es wirklich schwer zu glauben, dass wirklich jemand aus den Toten auferstehen sollte. Obwohl sie ihren Herrn erlebt hatten, die ganze Zeit hindurch, 3,5 Jahre ungefähr, haben die meisten davon Jesus Christus begleitet. Und trotzdem fiel es ihnen schwer zu glauben, dass er wirklich aus den Toten auferstanden sein sollte. Wir haben ja gerade eben in Johannes gesehen, dass sie erst später, als er auferstanden war, geglaubt hatten. Und so heißt es übrigens auch in Johannes 20,8, heißt denn darauf gingen auch die anderen Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Das war Johannes, der auch zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte. Erst als Johannes, der Evangelist, dann auch zum Grab kommt und sieht das leere Grab, sieht, dass sie diese Tücher getrennt hier auf dem Tisch liegen noch und er sieht, dass der Herr nicht mehr da ist. Da sagt die Bibel, da kommt Johannes, der Evangelist, zum Glauben. Da plötzlich versteht er, wie das zusammenkommt. Es ist schon krass. Ich denke, die sind 3,5 Jahre mit Jesus zusammen und erst bei der Auferstehung, da plötzlich klingelt es. Da merken sie plötzlich, das hat viel, viel mehr Gewicht, als wir gedacht haben. Und sie kommen zum Glauben. Hat Jesus mit seinen Jüngern danach noch verbracht, nach der Auferstehung. 40 Tage auf der Erde hier. 40 Tage konnten die Menschen ihn sehen. Nicht nur die 12, nicht nur der Apostel, auch andere. Und da zielt die nächste Textpassage ab. Da gucken wir uns den nächsten Abschnitt an. Und als er dem Kephas erschienen ist, nach den 12, schreibt Paulus also, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Kephas ist Petrus, das ist das aramäische Wort dafür. Als er erscheint Petrus, mit zuerst Johannes und Petrus. Und ich finde es irgendwie schön. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass Jesus gerade dass Petrus gerade als einer der ersten sehen darf, dass sein Herr auferstanden ist. Er, der ihn verleugnet hat, kurz vorher, dreimal verleugnet hat, er darf jetzt selber als erstes mitsehen, Mensch, er ist wirklich auferstanden, er ist nicht im Grabe geblieben. Das, woran wir geglaubt haben, ist jetzt plötzlich Wirklichkeit geworden. Vielleicht anders, als wir es gedacht hatten, aber es ist Wirklichkeit geworden. Derjenige ist wirklich auferstanden, wirklich uns vorangegangen in die Auferstehung hinein. Die 12 ist übrigens eine Beschreibung. Damals waren es ja nur noch 11. Judas Iskariot hat sich ja umgebracht. Aber die Bezeichnung, die 12 war damals schon so gängig, dass sie dann hier bei Paulus auch beibehalten wurde. Jeder wusste, die 12 sind die Apostel, sind die Jünger um Jesus herum. Nur so als kleine Info am Rande. Und was ich dann schön finde, dass hier eine Zahl steht, über 500 Menschen sind Augenzeugen gewesen. Wisst ihr, wir sprechen mit den Menschen auf der Straße, auf der Königstraße, Freitagabends gehen wir raus, erzählen das Evangelium. Wir versuchen, die Menschen zu gewinnen für ihre Errettung. Und wir dürfen ihnen oftmals auch sagen, es gibt 500 Augenzeugen, die dabei waren, dass Jesus aus dem Tod wieder auferstanden ist, dass er nicht im Grabe geblieben ist. Guck mal, wir sind hier, ich weiß nicht, ein Stück, um die 200 Leute, keine Ahnung, heute Abend sind nochmal 150 da. Also stell dich mal vor, nochmal viel, viel mehr als hier sind, die sind alle Augenzeugen. Die waren alle dabei. Die haben gesagt, ja, ich habe gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn da und da getroffen. Wir haben Espresso getrunken gemeinsam, ja, ich habe ihn gesehen. Er ist auferstanden von Toten, über 500 Augenzeugen. Und manche davon, ihr Lieben, manche davon waren unterm Kreuz, wie Johannes zum Beispiel, die waren unmittelbar dran. 3 davon haben die Evangelium geschrieben, die wirklich dabei waren. Nach allem, was wir heute wissen, haben 3 als Augenzeugen das Evangelium geschrieben. Wir haben, ihr Lieben, wir haben ein kraftvolles Zeugnis. Wisst ihr, das Evangelium ist nicht irgendeine Ungewissheit, wo wir sagen könnten, okay, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es gibt viele Spuren, es gibt viele Hinweise auf das Evangelium. Sehr, sehr viele. Es gibt viele, viele Augenzeugenberichte. Das Evangelium ist eine strahlende Erscheinung, eine Gewissheit, die wir haben können, die wir von uns annehmen können. Ich denke nur manchmal, die Menschen müssen sich darauf einlassen, will ich das wirklich glauben und annehmen, das Evangelium, wie ich diese Zeugen aussagen, einfach einen Wind schießen? Oder will ich glauben, dass wirklich 500 Augenzeugen da waren und dass sie alle kraftvoll bewiesen haben, dass das Evangelium so stattgefunden hat, dass das Begräbnis und die Auferstehung genauso stattgefunden haben? Augenzeugen. 500, die alle dabei waren, über 500 Menschen. Das Ereignis der Begräbnis, der Kreuzigung, das Begräbnis der Auferstehung war damals in Jerusalem ein Spektakel. Jeder hat davon ja schon geredet. Die Emmaus-Jünger, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, der Zeit willen, aber die Emmaus-Jünger, die da auch Jesus auf der Straße treffen und er sich dann verstellt, die sagen, sag mal, bist du der Einzige in Jerusalem? Bin ich der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was hier abging in Jerusalem? Hast du nicht gesehen, dass hier die Kreuzigung, das Begräbnis, die Auferstehung war? Bist du echt der Einzige? Ernsthaft jetzt? Es muss so bekannt gewesen sein, dass jeder wusste, wovon er redet, von der Auferstehung Jesu Christi. Jeder hat es mitgekriegt. So, jetzt sind wir fast durch. Ich will noch einen kleinen wichtigen Punkt eingehen. Die Auferstehung ist schon im Alten Testament beschrieben worden. In Daniel 12 zum Beispiel heißt es dann, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Die konnten den Propheten das nachlesen und jetzt plötzlich sehen sie in ihrer Mitte in Jerusalem, dass es Wirklichkeit wird. Es ist wahrhaftig so eingetreten, wie die Propheten gesagt haben. Und das lässt mein Herz höher schlagen, ihr Lieben, dass wir sehen, dass Propheten das schon so lange vorhergesagt haben. In der babylonischen Gefangenschaft wird es schon vorhergesagt und dann erfüllt sich es tatsächlich genau so. Und jetzt haben wir einen, der wirklich das Ganze uns vorgelebt hat. Wisst ihr, wenn wir hier alle sitzen und von der Auferstehung reden, dann lasst uns doch mal drauf schauen, dass einer uns voranging und dass einer wirklich als Gegenwert für diesen Glauben tatsächlich auferstanden ist. Wenn wir auf die Bibel schauen, auf das, was sich damals zugetragen hat, dann sehen wir, es ist nicht irgendwas, einen drauf hoffen, sondern wir sehen, dass es wirklich so eingetreten ist und dass dann auch wir mit ihm ewig leben dürfen und auferstehen dürfen. Gut. Jetzt schreibt Paulus aber noch im Vers 8, zuletzt aber von allen erschien auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, einen Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus bezeichnet die Begegnung zwischen ihm und Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus als unzeitige Geburt, als manche sagen als Missgeburt wird das da ausgelegt, was da Paulus von sich gibt. Er sagt, hey, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Er hat damals, wenn er mal auf Paulus Leben schaut, er war damals unter dem Gamaliel und diesem Lehrer Gamaliel ausgebildet worden. Er war in den Schriften im Alten Testament so gut ausgebildet, er kennt sich richtig gut aus und er hat diese Menschen, die sich Jesus Christus anvertrauten, als eine Sekte des neuen Weges verfolgt. Er hat sie gehasst, er hat sie verfolgt, er hat Männer, Frauen, Kinder ins Gefängnis getrieben, manche davon vielleicht im Tod ausgeliefert. Paulus hat ihn gehasst, er war voller Wut und voller Zorn, er dachte, ich muss das gleich ausreißen mit der Wurzel am besten. Und diese eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus, mitten auf dem Feld, wo er mittendrin erblindet, wo er plötzlich die Stimme unseres Herrn hört, die ändert sein komplettes Leben. Er wird ein komplett anderer. Er wird ein anderer Mensch. Er merkt plötzlich, worauf mein Leben bisher gebaut hatte. Die 613 Gebote aus dem Alten Testament, meine Ausbildung als Pharisäer, meine Ausbildung bei Gamaliel, all diese Dinge, die sind nichtig, die sind Dreck. Das, was ich jetzt erlebt habe, ist eine ganz, ganz neue Qualität, eine ganz, ganz neue Ebene. Die haben ihn nachhaltig verändert und er merkt plötzlich, wie gering er selber ist. Und ich glaube, mir tut manchmal auch Demut gut und zu sehen, Mensch, was ich da erlebt habe, das macht mich wieder ganz, ganz klein. Das macht mich wieder demütig und vielleicht auch dankbar, dass ich sehen darf, wie Menschen verändert werden durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Was dann draus wird, nachdem Paulus diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus hat, können wir in der Bibel ein paar Stellen nachlesen. Gerade eben war noch Paulus ein flammender Bekenner, ein flammender Pharisäer, der diese Lehren vertreten hat. Und plötzlich, innerhalb von 3 Tagen, wo er blind ist und wo er Zeit hat nachzudenken und nichts isst, wo er fastet. In diesen 3 Tagen ändert sich sein Leben und nachdem er getauft wird und wieder sehend wird, geht er gleich in der Synagoge in Damaskus und er predigt. Und er vertritt seinen neuen Glauben, den er angenommen hat. Er tritt fürs Evangelium ein und er versteht sehr, sehr gut, wie das Alte Testament und was sich in Jerusalem erfüllt hat, wie das zusammenkommt. Er sieht das, was sich hier ereignet hat. Das ist die Erfüllung der Propheten aus dem Alten Testament. Und er bringt es den Juden nahe und er bekehrt viele, viele. Ich habe nur ganz kurz mal durchgerast durch die Bibel und habe mal gesehen, Mensch, zum Beispiel Areopag in Griechenland, wie er plötzlich dann kraftvoll Zeugnis gibt von Jesus Christus, aber auch, dass er auferstanden ist. Vor König Agrippa, vor diesem gewaltigen König, er gibt kraftvoll Zeugnis und sagt, ich habe erlebt, dass dieser Verheißene aus dem Alten Testament in unserer Mitte nach den Schriften, nach den Propheten gekreuzigt ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist. Und immer wieder bringt Paulus das Evangelium des Begräbnisses und die Auferstehung zusammen. Es gehört für ihn einfach zusammen. Alles ein Guss. Nach der Auferstehung hat dieses Wort vom Evangelium eine ganz, ganz neue Kraft, einen ganz, ganz neuen Gegenwert. Übrigens auch für uns, wenn wir es heute lesen. Ein ganz, ganz neues Gewicht, das Evangelium. Und was dann Agrippa sagt, der eine, der dabei ist, Festus sagt, hey, du bist ja von Sinnen, das ganze Studieren bringt dich um den Verstand. Und er sagt, nein, ich bin nicht von Sinnen. Und König Agrippa, er hört dazu. Dieser König, er hört zu und es dringt ihm ins Herz und sagt, es fehlt nicht viel. Und du erreichst es, dass ich ein Christ wurde. Es fehlt nicht viel. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Er spricht davon, dass es die Gnade Gottes war, die ihn da herausgeführt hat aus dem alten Leben und ihn hineingeführt hat in das neue Leben. Er legt fest, das ist Gnade. Er sagt, das, was wir hier erleben, das ist reine Gnade. Und sie mir hat mal ein Bekannter vor 10 Jahren gesagt, in der Bibel, alles, was in der Bibel liest, ist im Prinzip im Grunde genommen Gnade. Das ewige Leben, die Kraft der Auferstehung ist letztendlich alles Gnade. Letzter Vers. Ich sage die ganze Zeit, jetzt ist es gleich vorbei, richtig? Seht es mir nach. Ich finde das Thema einfach so spannend. Könnt mich nachher schlagen. Läd ich gern dafür. Vers 11. Ob es nun aber ich oder jenes sein, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. So verkündigen wir. So als Abschluss von diesem Kapitel Auferstehung oder von diesem Bereich, Teilbereich der Auferstehung, sagt Paulus, so verkündigen wir. Das ist für mich auch, wisst ihr, ich habe mir zwischendrin überlegt, da kann man überall eine praktische Anwendung reinbringen und du kannst ja das draus machen. Aber irgendwo habe ich gemerkt, bei dem ganzen Thema, von dem wir gerade gesprochen haben, Vers 1 bis 11, geht es überall um den Glauben. Es ist der Glaube, der uns errettet. Ja, wir kriegen dieses Opfer durch Jesus Christus bereitgestellt. Aber der Glaube ist es, der uns das annehmen lässt für uns selbst, der uns darin leben lässt, der uns verändert. Der Glaube ist es. Wenn ich nicht glaube, dass Jesus Christus gestorben ist für meine Sünden, wenn ich nicht glaube, dass er begraben wurde und wirklich tot war, wenn ich nicht glaube, dass er auferstanden ist in den Toten nach 3 Tagen, ist mein Glaube nicht vollständig. Dann fehlt mir was an dem Gesamtpaket des Evangeliums. Und das ist eine ernsthafte Sache. Und deshalb habe ich gemerkt, Mensch, das Ganze bündelt in der Kraft des Zeugnisses von der Auferstehung. Wir haben gerade gesehen, wie kraftvoll Paulus Zeugnis gegeben hat von der Auferstehung. Und dann habe ich mal auf mich geguckt oder auf uns Christen allgemein. Und jetzt höre ich mal in dich selber rein. Hast du schon mal von Gott Zeugnis abgelegt, dass du gesagt hast, du glaubst an Gott? Vermutlich. Wahrscheinlich fast jeder von uns. Okay, zu sagen, ich glaube an Gott, da können sogar Muslims mitgehen und können sagen, okay, ich glaube auch an Allah. Allah heißt auch so viel wie Gott. Jetzt geh mal einen Schritt weiter und sage, ich glaube an Jesus Christus. Dann wird es schwieriger. Ich hatte hier mal so ein Polo-Shirt mit Jesus Christ drauf, Jesus Inside. Genau, Jesus Inside anstatt Intel Inside. Und ich dachte, das ist so ein cooler Gedanke, da Jesus in Zeit zu machen. Dann habe ich gesehen, das haben viele andere auch schon drucken lassen und verkaufen das Ding schon überall. Aber sei es drum, ich bin mit rumgelaufen, Jesus in Zeit. Da war ich auf dem Geburtstag von meinem Bruder, lauter Typ mit langen Haare, Rocker, Hardrock, Freaks, Motorradfahrer. Und da habe ich alles schon so angeguckt. Was tut der hier? Na gut, das ist der Bruder von dem, vom Geburtstagskind, na ist okay. Und einer kommt her, den kenne ich auch schon seit 30 Jahren, kommt daher und sagt, ey Alter, bist du in der Sekte oder was? Bist du in der Sekte? Ja, bin ich. Ich bin in der Sekte des neuen Weges, ja. So gesehen, ja. Hey, du kannst von Gott reden, du kannst von Buddhismus reden, du kannst von jedem, ich sage das Wort lieber nicht, es fängt mit S an, du kannst von allem reden, aber wenn du Jesus Christus erwähnst, dann ist plötzlich eine Grenze drin. Und wenn du dann noch erredest, davon erzählst und Zeugnis gibst und sagst, ich glaube in den auferstandenen Jesus Christus, der nicht im Totenreich geblieben ist, ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus, dann, das garantiere ich dir, hast du immer Gesprächsstoff. Probier's mal aus. Beim Arbeitskollegen, bei den Männern der Tankstelle, beim Bäcker. Mach ich Gelegenheit dazu. So. Weil das Ganze mit Glauben zu tun hat. Das ganze Paket. Glaube ins Evangelium, Glaube ins Begräbnis, Glaube an die Auferstehung. Ich möchte dir als erstes ans Herz legen. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Ja, ich war 2010, 2011, habe ich eigentlich ständig die Bibel gelesen, einmal im Jahr durchgelesen und dann war ich irgendwann so mit Studieren und Bücherlesen beschäftigt, mein Bibelstudium, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich mal das Bibellesen weg. Und da habe ich von einem Pastor gehört, der gesagt hat, ich lese im Jahr dreimal die Bibel durch. Habe ich wieder angefangen. Und seitdem lese ich jedes Jahr die Bibel mindestens einmal durch. Und durch die Bibel erfahren wir, wer unser Vater ist. Durch die Bibel erfahren wir, wer unser Retter ist. Durch die Bibel erfahren wir, wie wir gerettet werden können. Paulus sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt kommt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Das heißt, lies die Bibel, denn daraus kommt der Glaube zu dir, in dein Herz rein. Lies die Bibel. Mach dir keinen Stress damit. Wenn es dir mal schwerfällt, lies eine andere Übersetzung. Bitte nicht die Volksbibel. Dann lies eine andere Übersetzung. Ich lese gerade in Englisch. Das macht mir eine Wahnsinnsmühe, da immer wieder nachzugucken. Aber ich lerne viele neue Worte. Und ich entdecke manche Bibelverse komplett neu, weil da andere Worte drinstehen, ein anderer Satzbau drinsteht. Und plötzlich lese ich manche Sachen ganz neu, entdecke manche Sachen ganz neu. Lies die Bibel. Bete. Im Gebet lernst du den, der dich rettet, ganz neu kennen. Bete. Frage. Sei in Gemeinschaft mit deinem Herrn, der dich retten möchte, der möchte, dass du festhältst am Evangelium. Bete. Frage ihn bei kleinen Dingen. Und wenn dir mal das Gebet schwerfällt, wenn du keine Worte mehr hast, dann setz dich irgendwo in die Ecke rein und hör einfach nur zu. Und frag mal, Papa, willst du mir heute was sagen? Ich mag zuhören. Hör mal 5 Minuten einfach nur rein, ob er dir irgendwas sagen möchte. Oder 10 Minuten. Aber bete. Bleib in seiner Gegenwart und hör, was er dir sagen möchte. Bezieh ihn in deine Entscheidungen mit ein. Bete. Lebe dein geistiges Leben nicht alleine. Bleib in der Gemeinschaft. Wir haben hier Hauskreise, wir haben hier Teams. Manche gehen privat irgendwo hin, unternehmen was gemeinsam. Bleibt beieinander. Stärkt euch gegenseitig im Geist. Es fällt dem Widersacher sehr viel leichter, uns zu trennen, wenn wir alleine sind und alleine kämpfen. Bleibt beieinander. Pflegt Gemeinschaft. Lest die Bibel in der Gemeinschaft. Sucht einen Hauskreis, wenn du keinen hast. Ich bin gerne Ansprechpartner für dich. Bleibt in der Gemeinschaft. Lebt euer geistiges Leben. Vertraue dich bei Zweifeln jemand an. Es ist im christlichen Glauben erlaubt zu zweifeln. Es ist im christlichen Glauben erlaubt zu fragen. Und viele Christen machen einen Riesenfehler. Die haben Zweifel bei irgendeiner Geschichte. Die hatte ich auch schon, ganz klar. Bleib damit nicht alleine. Vertraue dich deinem Hauskreis, deinem Teamleiter an. Vertraue dich deinem Ältesten an. Vertraue dich deinem Pastor an. Frag jemanden, der im Glauben vor dir ist. Vertraue dich mit deinen Zweifeln dieser Person an, damit dein Zweifel dich nicht auffrisst, damit dein Zweifel nicht einen Keil zwischen deinen Herrn und dich treibt. Bleib in deinen Zweifeln nicht alleine. Bleib nicht alleine. Frag nach. Wenn du was nicht verstehst in der Bibel, denke ich, dass es eine dumme Frage ist. Vielleicht weiß dein Gegenüber auch nicht Bescheid, geht er zum Nächsten und fragt den. Dann lernt ihr vielleicht was dazu und euer Glaube wächst. Euer Glaubensfundament wird tiefer. Lass für dich beten. Bei der Vorbereitung habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, Jesus hat auch gesagt, ich will für dich beten, dass dein Glaube nicht nachlässt. Und er hat auch im hohen priesterlichen Gebet gesagt, ich will auch für euch beten. Für euch. Lasst für dich beten, hier auch in der Gemeinde. Wir lassen nachher hier vorne beten. Oder wir beten für euch nachher. Kommt nach vorne. Wir wollen beten, dass euer Glaube nicht nachlässt, dass da, wo Zweifel sind, dass ihr dann eine Antwort erhaltet. Lasst für euch beten. Und das Letzte, da wird der letzte Punkt besonders kraftvoll in die Tat umgesetzt. Lasst dich ausbilden, EE-Kurs. Es hätte morgen so schön sein können und du schiebst den Kurs schon lange. Jetzt will ich mal in die Menge reinfragen, wer hat schon mal einen EE-Kurs besucht hier? Bitte Hand hoch und traut euch. Also, okay, jetzt sehe ich so halb hohe Hände. Ihr könnt auch gerne nochmal vorbeikommen, das Ganze nochmal auffrischen. EE-Kurs heißt Evangelisation explosiv. Da geht es darum, wie wir an 13 Wochen ganz praktisch den Menschen zeigen können, wie das Evangelium, das Wort von Rettung für sie ganz persönlich aussieht. Wir lernen, wie wir Zweifel umklippen, umschiffen können. Wir lernen, wie wir auf Einwände eingehen können. Wir gehen auf die Straße raus. Und das ist besonders spannend. Wie reagieren die Menschen auf das Evangelium? Wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie das Wort von ihrer Rettung hören? Also da möchte ich euch wirklich, das Ganze fängt an am, warum fällt das jetzt hier? Ja, am 19. August geht's los. Bitte meldet euch deutlich vorher an. Da schulen wir euch, wir nehmen euch an der Hand, ihr geht mit dem erfahrenen Trainer raus. Da geht's ums Eingemachte, ihr Lieben. Es ist nicht einfach, aber es ist traumhaft, wenn ihr mal seht, wie jemand sich bekehrt. Es ist der Hammer. Ihr geht mit dem erfahrenen Trainer raus, ihr seid in Sicherheit und dann irgendwann nach und nach könnt ihr deine Schritte, kleine Teile übernehmen, bis ihr dann irgendwann mal jemand das ganze Evangelium erzählen dürft, das selber auch mitmachen dürft und hoffentlich auch erleben dürft, wie jemand auf der Straße sich bekehrt und sein Leben, sein geistiges Leben eure Hand, oder in das Herrn Hand legt. Anmeldung outreach@citychapel.de oder draußen am Infotisch habe ich einen Zettel ausgelegt, ihr dürft euch gerne eintragen. Wenn du sagst, oh, ist mir noch etwas zu kritisch, ich will euch nur ein paar Infos, kein Thema, wir schicken in unregelmäßigen Abständen einen Newsletter, da könnt ihr euch auch anmelden. Einfach rausgehen oder outreach@citychapel.de eine E-Mail hinschicken. Das Ganze kostet leider, wir geben die Unkosten nur weiter, 85 Euro. Ich habe eine ganz, ganz bittere Schelte gekriegt, weil es jemand nicht gehört hat vorher. Es kostet also uns die 85 Euro, wir geben es nur weiter. Das war uns nur ein durchlaufender Posten. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, was es anbelangt, am EE-Kurs. Herzliche Einladung, dann können wir das Ganze noch am allerpraktischsten machen. Die Kraft von Auferstehung an den Menschen auf der Straße weitergehen. Herzliche Einladung. Gut, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Diese 6 Punkte habe ich auf der Homepage, wenn ihr in die Predigt reinguckt, auch noch reingeschrieben. Also wenn ihr direkt Predigtablauf reinguckt, auf unserer Homepage, da sind die Predigten alle drin. Da ist im Textfeld sind die 6 Punkte auch nochmal drin, dass ihr diese praktischen Punkte einfach auch nochmal nachlesen könnt. Bibel lesen, beten, füreinander beten lassen, in der Gemeinschaft bleiben und so weiter. Die könnt ihr da einfach nochmal nachlesen. Und jetzt möchte ich alle bitten, die sagen, mein Glaube ist noch nicht da, aber meine Zweifel sind da. Ich habe Fragen an Gott. Was die Auferstehung anbelangt, bin ich auch noch nicht da, wo ich gern sein möchte. Ich will daran festhalten, ich will daran glauben. Dann versteck dich jetzt nicht. Wir stehen hier vorne. Komm nach vorne. Wenn du irgendwas festmachen möchtest, komm nach vorne. Wir möchten jetzt für dich beten. Das ist eine ganz herzliche Einladung. Ich möchte, dass jeder, der hier rausgeht, sich da was mitnehmen kann. Und wenn ihr Zweifel habt, wenn euer Glaube noch nicht so fest ist, wenn noch irgendwas ist zwischen eurem Herrn und euch, dann bitte, komm nach vorne, lass für dich beten, lass dich segnen.